man konnte es nicht voneinander trennen bei uns. Also ich konnte jetzt nicht sagen, Musik ist jetzt mein Beruf oder sowas, sondern das ist was, was mich tagtäglich bewegt und ausmacht.
Du versuchst in deine Kraft zu kommen, du hast eine wahnsinnige Positivität, du hast eine irgend so eine naive Tiefe, finde ich manchmal so. Seit Jahren denke ich mal, niemand sagt, ich liebe die.
Nein.
Aber in Liedern, im Dialekt wird es verwendet.
Ja, aber das ist, also das passt dann einfach hinten und vorne dran. Weil, also
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Und diesmal mit der wunderbaren Claudia Korek. Claudi, sag ich, weil wir uns so lang kennen.
Ja.
Grüß dich, Claudi, grüß dich, Claudia.
Hannes, grüß dich.
Herzlich willkommen bei Ringelstädters Rendezvous. Und wie es so üblich ist beim Rendezvous, musst du dich erstmal kurz selber vorstellen.
Oh,
für alle, die dich nicht kennen. Ich kenne dich ja, aber trotzdem, weil es ein Rendezvous ist. Stell dich mal in drei Sätzen, versuch's mal, dich vorzustellen. Wer bist du, was machst du?
Okay. So. Also ich bin die Claudia Korek, ich bin mittlerweile 37 Jahre, wäre heuer 38, bin in Traunstein geboren, dort aufgewachsen, habe eine echt schöne Kindheit dort verlebt, bin dann nach München gezogen, wegen der Musik, was meine große Leidenschaft ist, schon immer war. Ich singe wahnsinnig gern und ja, ich bin ein sehr lebensfroher Mensch, ein Genussmensch und freue mich, dass ich mit dir heute ein Rendezvous habe. Ich habe schon lange keins mehr gehabt. Ja. Bin nämlich eigentlich verheiratet.
Ja, ja, eben. Also es soll bleibt ein anständiges Rendezvous. Okay. Wir werden heute mal mehr reden als singen und das hast du sehr schön gemacht, die Einleitung. Und du kriegst wie jeder meiner Gäste ein Geschenk.
Echt?
Super und schön. Dieses Geschenk machst du jetzt bitte auf. Dankeschön. Und das ist dann auch gleich unser erstes Thema, über das wir versuchen werden zu reden.
Ein schönes quadratisches Geschenk.
Schön quadratisch.
Ja. Praktisch
für alle,
gut.
Die zuhören, sie macht es wie alle Gäste bis jetzt. Sie reißen es einfach
jetzt
auf.
Jetzt kommt das Kurs, das nicht bringen. Ich kenne dich.
Was kennst du?
Na, schau, ich denke mal nicht, dass das ist, aber es ist ein türkises Päckchen.
Aha.
Was ist es?
Ja, Ich bin.
Oh, eine Schneeflocke.
Genau, es
hast
ist
du das
ein,
selber gemacht?
Nein.
Super schön.
Nein, es ist ein Weihnachtsschmuck.
Ein Weihnachtsschmuck.
Quasi eine Weihnachtsdeko. Und das kriegst du deswegen, weil du dir eine Aufgabe gesetzt hast selber, die ich faszinierend finde. Und zwar hast du ein Album gemacht über ein ganzes Jahr, also ein Kalenderalbum. Mhm. Jeden Monat und weil du ein Weihnachtsprogramm spielst.
Das stimmt,
Mit deinem Mann zusammen. Und ich möchte aber erstmal anfangen mit diesem Kalenderalbum. Ich habe das mitgekriegt, dass du das machst und habe mir gedacht, oh Gott, das ist ja Wahnsinn, für jeden Monat ein Lied und dann musst du das ja, oder korrigier mich, wenn es falsch ist, vorbereiten in einer Zeit, wo der Monat ja gar nicht ist.
So. Na? Tatsächlich, das war nicht meine Challenge. Also ich wollte wirklich auch erleben, also wirklich ein Jahr habe ich mir Zeit genommen und ich wollte wirklich in jedem Monat erspüren und erfühlen, was liegt da an Musik in der Luft in dem jeweiligen Monat und habe dann tatsächlich ein ganzes Jahr Zeit gehabt, das zu schreiben.
Ah, okay, du hast das praktisch alles ein Jahr vorher gemacht.
Genau, also es war ziemlich, also normalerweise mache ich immer alles total spontan, wie es mir gerade einfällt, aber das war so ein Projekt, das ich schon lange im Kopf gehabt habe und ich wollte unbedingt eben genau diesen Moment einfangen, in dem Moment, wo es einfach auch gerade ist. Also im Januar, was schreibe ich da für Songs? Dieser Frage wollte ich auf den Grund gehen. Und,
okay.
Genau, weil man kennt irgendwie so, ja, Weihnachtsalben gibt es total früh. Ich habe selber auch schon eins geschrieben und das hat mir damals auch total Spaß gemacht, sich wirklich auf so ein Thema zu konzentrieren und dann schauen, was habe ich dafür darüber zu sagen, über das Thema. Und jetzt wollte ich eben rausfinden, wie was passiert, wenn ich jeden Monat Zeit habe, einen Monat. Ich bin dann meistens so die ersten zwei Wochen ganz viel spazieren gegangen, habe geschaut, was verändert sich alles, was liegt in der Luft, was kann man bei mir selber für Emotionen hoch und wie verändert sich das dann auch im Laufe des Jahres.
Aber ich stelle mir das trotzdem krass vor, wenn du weißt, du musst jetzt ein Lied schreiben.
Ja, man darf da nicht zu sehr drüber nachdenken. Also das habe ich mir gleich gedacht, denk nicht zu viel drüber nach, sondern mach's einfach. Weil klar, wenn du jetzt denkst, wenn es nicht scharf in diesem Monat, was machen wir dann? Weil der Zeitplan war tatsächlich irgendwie dann doch auch irgendwie straff.
Und hast du es dann also dir ausgedacht und auch aufgenommen in dem jeweiligen Monat, genau, oder?
Genau, wir haben es, ich habe es mal ausgedacht und habe es meinem Mann, dem Gunnar, vorgestellt, der eben auch gleichzeitig mein Produzent ist, was praktisch ist in diesem Falle, weil wir dann einfach in unser Studio gegangen sind und haben dann rumprobiert. Was dann der Vorteil war, dass das dann quasi in dem Monat hat fertig sein müssen. Du kommst dann nicht dazu, dass du jetzt alles 100.000 Mal überdenkst oder so und dir denkst, ah, ist das vielleicht doch ein Schmarrn oder so, sondern es ist einfach ein Einfangen dieses Momentes.
Jetzt, weil du ihn gerade angesprochen hast, den Gunnar, jetzt macht es ja schon, wie lange seid ihr jetzt zusammen, wenn ich so fragen darf?
Also.
Oder wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
Genau, wir haben uns kennengelernt, eigentlich bei meinem ersten Album, das ich rausgebracht habe, das war damals 2007 und ich glaube seit 2006 kenne ich ihn, genau, als ich nach München gezogen bin, eigentlich, weil ich eben Musik machen wollte und Traunstadt war mir damals zu klein und ich habe gewusst, ich muss irgendwelche Leute kennenlernen, die mich dann wieder einen Schritt weiterbringen und so und habe dann ja relativ schnell den Gunnar kennengelernt, also erst als Produzent.
Aber wie ist das? Also ich war auch schon bei euch und dann ist unten im Keller dieses Studio und dann oben ist irgendwie die Familie.
Ja.
Und manchmal kommen dann die Kinder unten ins Studio und so. Das ist das, wenn man jetzt da einmal vorbeikommt, ist das wahnsinnig harmonisch und schön, sage ich jetzt mal. Aber ist es das immer oder ist es ein Segen quasi, dass man alles unter einem Dach macht oder ist es manchmal also, dass du sagst, boah, jetzt war es schon irgendwie cool, ins Ausland fahren, Studio mieten und.
Also wirklich teils. Also ich weiß es total zu schätzen, dass wir das haben, auch überhaupt, dass ich in so einem tollen Haus wohnen kann, wo wir diese Möglichkeit haben, dass wir da aufnehmen können. Das weiß ich schon sehr zu schätzen. Aber manchmal ist es wirklich, weil der Gunnar arbeitet ja auch neben meinen Sachen nur an viel anderen Sachen. Er produziert für andere Künstler und schreibt selber auch. Das heißt, es ist ein. Ist jetzt kein abgedichteter Raum, sodass jetzt an nie was durchdringt. Also wenn ich jetzt quasi ich vielleicht in meinem Zimmer bin und schreiben will, dann höre ich von unten, wie der Gunnar gerade seine Musik macht.
Bum, bum.
Bum, bum. Mittlerweile ist es auch noch so, dass unser Sohn, der ist mittlerweile 13 und auch schon total angefixt vom Musikvirus, der spielt Klavier den ganzen Tag. Und ich denke mir nur so, wo habt ihr jetzt noch Raum für meine Sachen eigentlich? Weil ich möchte meinen Sohn natürlich auch nicht da irgendwie beschränken und habe jetzt echt letzte Woche zum ersten Mal gesagt, Timmy, ich habe jetzt gerade eine Idee, ich muss dich echt bitten, dass du jetzt ganz kurz mal Pause machst und damit ich jetzt das Lied schreiben konnte, das ich schreiben möchte. Also ja, jetzt habe ich mir so, der Gunnar hat mir so ein Saunahäuslein gebaut vor ein paar Jahren und da ist zwar, wenn die Sauna nicht oh ist, relativ kalt, aber ich habe mir da jetzt so ein bisschen was eingerichtet und flüchte jetzt immer in dieses kleine Mini-Saunahaus. Damit ich da halt meine Ideen.
So stellt man sich das vor. Die Frau Popstar hockt im kalten Saunahaus.
Ja, aber ich möchte halt auch irgendwie, weißt, ich finde es also schön, dass der Timmy Musik macht und wo ja auch ein Gunnar in seiner Arbeit, der so der auch alles macht. Wenn er viel macht, dann ist er auch oft in München, das muss ich jetzt auch sagen. Dann macht er das von dem Studio aus. Aber ja, es ist. Man konnte es nicht voneinander trennen bei uns. Also ich konnte jetzt nicht sagen, Musik ist jetzt mein Beruf oder sowas, sondern das ist was, was mich tagtäglich bewegt und ausmacht.
Vielleicht ist das ein guter Anlass, mal ganz an den Anfang zu gehen in unserem Gespräch, weil wenn der jetzt jemand, also ich habe dich kennengelernt, da warst du glaube ich gerade 18 oder 19 vielleicht.
Wir haben uns ganz am Anfang, als ich in München gekommen bin, kennengelernt.
Wenn der jemand gesagt hätte, du lebst irgendwann in einem Haus mit deinem Mann, der ist Produzent und deine Kinder, die machen alle brav Musik und du hast dein eigenes Studio und kannst vom Musikmachen leben. War das das Bild, das du hattest?
Also ich funktioniere irgendwie nicht so, dass ich mir ein Bild mache und das dann versuche, mich zu erreichen, sondern ich bin ein recht spontaner Mensch und lebe irgendwie so. Ich versuche im Moment zu leben und als ich Musik gemacht habe oder angefangen habe, Musik zu machen, dann war das für mich einfach eine Ausdrucksform und habe jetzt noch nicht daran gedacht, dass ich jetzt irgendwann mal super erfolgreich sein möchte und dann das oder das, Haus, Hof, Kind oder sowas, das war gar nicht der Plan. Der Plan war eigentlich, ein freies Leben zu führen.
Warst du nicht ehrgeizig?
Ehrgeizig ist jetzt irgendwie so eine Eigenschaft, die man eigentlich nicht zuschreiben möchte. Aber natürlich habe ich meinen Weg dann schon auch konsequent verfolgt. Also ich wollte Musik machen, also ich habe eine Botschaft gehabt, die wollte ich nach draußen tragen. Aber die Botschaft war mir immer wichtiger.
Was ist deine Botschaft?
Was ist meine Botschaft? Es gibt verschiedene Botschaften, aber Ja, eigentlich, dass jeder in seine Kraft kommen kann, wenn er auf das hört, was er mitgegeben worden ist. Also ich glaube, in jedem von uns schlummert irgendwie so ein kleiner Schatz und es gilt das irgendwie rauszufinden, was ist das und ja, dann vielleicht einfach auch damit zu leben.
Das ist schön, was du sagst zum einen. Zum anderen habe ich bei dir oft das Gefühl, dass es so wie jemand, der halt sagt, okay, ich lebe euch das jetzt einfach mal vor. Mhm. Also ich versuche genau das, was du gerade gesagt hast, also du versuchst in deine Kraft zu kommen, du hast eine wahnsinnige Positivität, du hast eine irgend so eine naive Tiefe, finde ich manchmal so. Kannst du es nur, und weil du eben das Wort Botschaft benutzt hast, ich finde eben, dass du nicht irgendwie mit so einer Botschaft rumläufst, sondern ist es dann einfach das selber zu zeigen, ja, ich mach das und das vielleicht bewegt
das,
jemand.
Das, was drinnen ist, muss einfach raus. Also das ist das, was bei mir eigentlich so, also was die Botschaft für mich ist, dass ich einfach das rauslassen muss und jetzt vielleicht ist Botschaft einfach auch zu groß gegriffen oder ist mir jetzt einfach gerade.
Aber woher weißt du, was in dir ist? Wo hast du das immer schon
das
gespürt?
Das fühle ich einfach. Ich habe das einfach gefühlt, dass ich, und das, ich sage auch nicht, dass das Einzige ist, was immer in einem drin ist, was man jetzt am Anfang fühlt, aber es kommen andere Sachen dazu und manche gehen vielleicht wieder weg im Laufe des Lebens, aber ja.
Diese Gefühle, bist du ein Mensch, der dann im Endeffekt von seinen Gefühlen durchs Leben getragen wird?
Zum Großteil schon. Also ich konnte zumindest meine Gefühle nicht so ganz doll verbergen oder so. Mhm. Also ich spüre mehr, wenn irgendwas nicht passt, wie dass ich es kopfmäßig begreife.
Aha.
Und das stimmt meistens aber auch.
Aber das ist doch toll, oder? Wenn man so Vertrauen haben kann in seine Gefühle.
Ja, das ist toll, das macht dann aber auch verletzlich natürlich auf der anderen Seite, weil das Menschen dann auch von einem wissen und das dann vielleicht auch ausnutzen oder so. Und ja.
Dann hast du dir ein Geschäft ausgesucht. Schön, wie das bei uns ist, wenn so ein Thema nach dem anderen automatisch aufgeht gerade. Hast du dir ein Geschäft ausgesucht, wo ja Verletzung praktisch mit eingepreist ist, weil wenn man Musik macht und öffentlich sich hinstellt, dann gibt es welche, denen das gefällt, dann gibt es welche, denen das nicht gefällt, dann ist man diesem ganzen Prozedere ausgesetzt von total. Beurteilung.
Total.
Hat dich das erschreckt ab einem gewissen Zeitpunkt?
Also ganz am Anfang habe ich echt erst lernen müssen, damit umzugehen überhaupt. Einfach weil ich gar nicht so weit gedacht habe. Also ich habe mir das in meinem Kopf gar nicht durchgespult, so wie du das vorher irgendwie gesagt hast. Ich habe das nicht so durchgespult. Ich habe einfach gemacht so, das musste raus. Und dann stehst du da, dann gibst du deine Seele von dir preis und dann sagt dir einer, das ist absoluter Mist oder sowas. Oder so wie du ausschaust, das geht gar nicht. Und das hat mich total verletzt, natürlich. Oder meine Worte waren für mich halt einfach immer mein Innerstes. Und wenn dann da jemand gesagt hat, das ist aber nicht klug formuliert oder was auch immer, dann ist das was mich in erster Linie verletzt hat, aber das habe ich dann auch immer verteidigt. Also ich weiß nur, als ich meine erste CD gemacht habe, ich rede jetzt mal von dem Zeitpunkt, da fand eben mein damaliger Manager zum Beispiel, dass die Texte irgendwie noch nicht gut genug waren oder so. Und wollte dann mal einen Ringsgewandel draufschauen lassen. Georg Ringsgewandel.
Ja.
Genau, und dann bin ich so zu dem heim und so und habe ihm dann so meine Sachen vorgestellt und so. Und dann hat er da rumgedoktert. Er ist ja
buchstäblich,
Doktor. Und er hat ganz vernünftige Vorschläge gemacht. Aber ich habe gesagt, nein, das ist nicht das, woraus es gemacht ist. Also für mich hat das nur dann eine Seele, wenn das so oder so gesagt ist. Und hab dann einfach gelernt, meine Sachen zu verteidigen und ja.
Das ist schon erstaunlich, dass du auf der einen Seite, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser naiven Tiefe, das ist ja für mich ein totales Kompliment, nur dass das richtig verstanden wird, weil das ja auf der einen Seite sagt, du kannst das Leben eben einfach im Moment nehmen und auf der anderen Seite bleibst du aber nicht so oberflächlich Pippi Langstrumpf, sondern es ist irgendwie bei dir immer, finde ich, was, wo man dir wirklich zuschaut. Beim Spüren, beim Leben, beim Singen, also du bist das komplett. Mhm. Wenn das aber, wie du es gerade erzählt hast, von anderen beurteilt wird und von anderen angeschaut wird, kommt dann nicht manchmal die Idee zu sagen, na, ich mache jetzt was weiter von mir weg ist, damit ich nicht in dieser Verletzlichkeit immer bin? Oder kannst du das einfach nicht? Hast du es mal probiert?
Du meinst irgendwas zu machen, was ich...
Also einfach was zum, einen Text jetzt zum Schreiben, wo du sagst, ich weiß, wie das geht, das mache ich schon ein paar Jahre lang, aber ich muss jetzt das nicht komplett spüren, alles in aller Tiefe, ja, was ich da verzeihe.
Das habe ich schon gemacht und ich habe das auch gemacht, wenn ich vielleicht mal für andere was geschrieben habe oder einfach so mal was ich einfach komplett ersponnen habe, aber wenn ich dann was veröffentliche, dann weiß ich, dass es, das muss einfach von mir sein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es schränkt dann natürlich auch in gewisser Hinsicht dann irgendwie ein, wenn du so drüber nachdenkst. Aber bis jetzt, das weiß ich alles, also ich musste das nicht immer alles erleben, also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, aber ich muss durchfühlen, auf jeden Fall.
Wenn du jetzt dann, als diese Zeit war, mir ist aufgefallen, also so in der Vorbereitung auf uns heute, haben wir gedacht, krass, die Claudia ist eigentlich die letzte bayerische Künstlerin, die mir so einfällt, die so im normalen Formatradio noch gespielt wurde, also mit Flirren, das ist jetzt auch schon wieder ewig
her. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist.
Das ist, glaube ich, einfach wie gehabt. Also so Bayern 1 oder Bayern 3, die spielen halt die besten Hits der 80er und 90er immer noch. Aber du warst so auch vorher war das lang nicht, aber du warst so jemand, da hat man das Gefühl gehabt, jetzt könnte es irgendwie losgehen, dass praktisch eine Popularmusik von zu Hause einfach normal wird. Hast du das damals auch gedacht?
Also es haben mir Leute auf jeden Fall dann gesagt und ich habe mir gedacht, das ist ja, war ja schön, wenn sozusagen sich da was entwickelt und dadurch neue Pflänzchen sprießen können. Aber es ist dann auch was passiert. Also es ist dann eine richtige Schwemme ja dann erstmal gekommen an bayerischsprachiger Musik. Und ganz oft ist es dann wieder umgeschwenkt in das, was ich eigentlich so versucht habe zu vermeiden, dass es eben nicht so volkstümelnd ist oder dass es nicht ums Saufen geht oder ums, diese klassischen Klischees einfach. Und die haben aber immer wieder, finde ich, den Weg dann gefunden.
Ist erstaunlich, oder? Doch, es ist tatsächlich mein Problem mit diesem so viel zitierten Heimatsound.
Genau, dann heimatet. Dann
dass man irgendwie das Gefühl hat, es bleibt dann doch in diesen Partythemen irgendwie hängen. Also geht viel um Bier. Also ich glaube, 80% der Neuerscheinungen in bayerischer Sprache drehen sich um Bier oder die Verarbeitung desselben.
Okay, ganz genau.
Und maximal noch relativ plakative Love-Songs, wo ich mir dann auch denke, das geht jetzt auch nicht drüber hinaus, als ich lieb die.
Ja.
Was ich ein ganz, aber auch so interessant, oder? Wie schwierig das ist.
Sagt der Kommensch.
Nein, das denke ich mir die ganze, also seit Jahren denke ich mir, niemand sagt, ich lieb die.
Nein.
Aber in Liedern, im Dialekt wird es verwendet.
Ja, aber das passt dann einfach hinten und vorne zusammen. Weil, also ich finde das auch ganz schwierig. Es gibt echt nicht viele Künstler, die ich cool finde, wenn die Dialekt singen. Weil bei manchen hört es dann total verstellt oder sowas. Und auch selber, wenn ich jetzt meine Aufnahmen her, wo ich angefangen habe, auf Dialekt zum Schreiben, da war ich, also ich habe erst angefangen mit englischer Musik tatsächlich, bis ich dann draufgekommen bin, dass ich mich besser ausdrücken kann, einfach in der Sprache, in der ich sprich. Und da war ich 16 oder so. Und wenn ich mir das anhöre, dann klingt das oft jetzt nicht homogen oder nicht so fließend. Also ich habe das halt Jahre gebraucht, bis das dann auch wirklich einen schönen, sanften, geschmeidigen Klang gehabt hat. Und die Zeit muss man sich dann auch irgendwie geben.
Ja, das Bayerische. Oder
man kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt mache ich auf Bayerisch und das klingt dann gut.
Nein, gar nicht nämlich.
Genau.
Ja, ich finde auch, also mir ging es auch so, dass das ein ganz langer Prozess war, finde ich. Bis man so eine Sprache gefunden hat. Erstens, wo das passiert, dass man wirklich authentisch das sagt, was man denkt. Und dass das nicht eine Übersetzung ist von was man denkt. Und auf der anderen Seite, wo man der Sprache die Musik, die es selber hat, quasi zugesteht und dadurch den Song auch dorthin tut, wo die Sprache ist. So. Das finde ich ist das, was vielleicht so Heindling als erstes so gut konnte, dass man irgendwie so dachte, krass, der hat jetzt nur so 6-8 Zeilen, hat er ja oft bloß gehabt, aber die treffen halt auf den Punkt und die sagen, genau in dem Groove, wo der Song ist, ist auch diese Sprache.
Genau. Wunderbar.
Und dann geht im Kopf was auf so, und das macht nicht zu. So.
Genau, super.
Aber das ist interessant, dass du auch dieses, ja, wenn man selber Dialektmusik macht, dann kommt es vielleicht so komisch rüber, dass man sagt, ja, diese Dialektmusik geht, dann machen wir sogar auf den Zeiger. Aber bei mir ist es schon so, dass ich mir denke, ich spüre einfach, also es tut leicht authentisch, und ich spüre das aber nicht.
Genau, und das ist aber das Problem mit dem Begriff Authentizität. total überstrapaziert. Es ist nicht gleich authentisch, nur weil jetzt einer im Dialekt singt, ja, sondern da gehört einfach nur mehr dazu, dass das für diesen Menschen authentisch ist. Und das, finde ich, das spürt man ja immer. Also ob das jetzt zu dem Menschen irgendwie kehrt oder ob das weit weg von dem ist. Und wenn ich das dann nicht zusammenkriege, also der singt zwar Dialekt, redet aber eigentlich nur Hochdeutsch und dann mixt er das irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, dann stimmt es für mich nicht, dann kommt bei mir nichts rüber. Also
ich glaube, es ist einfach schwierig, die Gefühle, die man hat, wirklich, also Texte schreiben ist halt nicht so einfach.
Nein, sowieso nicht.
Und darum glaube ich auch, dass man sich einfach zu leicht macht, weil wenn man sagt, jetzt ist Dialekt und jetzt brauche ich einen Abtempo-Song, also mache ich jetzt alle auf die Bänke und kaufen wir uns nur eine halbe.
Ja, so. Ich meine, das funktioniert ja auch für manche jetzt irgendwie, aber
Was mir bei dir auffällt, seit ich dich kenne, wie gesagt, das ist schon echt schon lang, ist, dass du immer versuchst, diesem kleinen Kosmos Claudia Korek immer wieder so einen neuen Jahresring quasi so hinzuzufügen. Das ist irgendwie was sich bei dir total durchzieht, und da bist du, finde ich, relativ schmerzfrei konsequent, weil dir dann auch scheinbar, korrigier mich, wenn es anders ist, egal ist, ob das jetzt ankommt oder nicht.
Ja.
Also ich ziele jetzt zum Beispiel ab auf diese Platte, die du gemacht hast, dann auf Englisch. Also auf der Höchstzeit quasi des Bayern-Pop und du als Ikone oben drauf quasi, kommst du daher und machst eine englische Platte.
Ja.
Weil es dir selber so gereicht hat oder weil du gesagt hast, jetzt habe ich Bock, mich neu auszudrücken?
Beides. Also auf der einen Seite hat es mir wirklich zu dem Zeitpunkt irgendwie gelang, weil da ist dann der Dialekt auch immer in der Werbung so ganz krass. Irgendwie hat dann irgendwie, weiß ich nicht, Hagebau irgendwie gesagt, bei uns daheim, da bauen wir am besten. Oder ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das, also, boah, das hat mir dann total, ist mir total auf den Senkel gegangen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass mir der Dialekt manchmal eben auch ein bisschen einschränkt. Da sie manche, eben weil er hat einen gewissen Klang, also jede Sprache hat seinen gewissen Klang, und ich höre wahnsinnig gern englischsprachige Musik, oder jetzt tatsächlich habe ich seit ein paar Jahren auch das Hochdeutsche zum ersten Mal für mich entdeckt, was man da alles mit der Sprache machen kann, und das fand ich dann auch total interessant, und das hat richtig viel Bock gemacht, eben einfach da ein bisschen auszubrechen, auch für mich selber, aus diesem. Die Leute verpassen, sobald dann du Erfolg hast, immer ein gewisses Etikett. Und ich hasse das, voll in Schubladen zum Sein oder so. Das war bei der ersten Platte schon so. Bei Fliegen war ich dann irgendwie so das fröhliche, super liebe Herzebopperl vom Land.
Über die Wiesen läuft.
Über die Wiesen läuft und ihre Träume verfolgt und so. Und total schön und sowas, aber das ist man ja nie nur. Und dann habe ich das zweite Album gemacht, und es war eigentlich komplettes Gegenteil, möchte ich fast sagen, also weil ich mich in der Zeit total einsam gefühlt habe und eben das alles, was auf mich eingeprasselt ist, der Erfolg und wir die Menschen, die beurteilen, was wir vorher geredet haben, das hat mich eben total einsam gemacht, und das musste ich dann natürlich auch in der Musik verarbeiten.
Dann gab es dieses englische Album, und dann gab es, was selber schon gesagt, dieses hochdeutsche Album, das war praktisch sehr so ein Cover-Album war von deutschen Mega-Hits, sag ich mal.
Ja.
Und das ging ja los, zumindest habe ich so registriert, dass praktisch in einer sehr erfolgreichen deutschen Serie, nämlich Der Bergdoktor, ein Nena-Song quasi von dir interpretiert wurde. Und du hast es, glaube ich, auch ich habe die Folge leider nicht gesehen, sonst schaue ich alle.
Echt, hast du die nicht gesehen?
Nein, ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe es erst nachher mitgekriegt, dass es so war. Du hast es praktisch in der Folge auch performt, oder?
Nein, ich war da, es war tatsächlich, es hat mir also gewundert, dass die Leute da so aufmerksam waren. Das war eigentlich, es war eine recht emotionale Folge, wie es beim Bergdoktor oft so ist. Und das war eigentlich nur so eine Minute-Hintergrundmusik oder Begleitmusik zu einer Szene, die, glaube ich, sehr ja, emotional einfach war. Und das haben dann total viele Leute anscheinend hat viel Leute angesprochen und die wollten dann wissen, wer singt das, und manche haben meine Stimme auch erkannt und so. Und das da, ja, da war richtig viel los dann danach.
Und dann hast du das, hast du ein ganzes Album gleich gemacht mit Songs?
Ja, also es war damals auch, das war die das schlimme Wort Corona-Zeit tatsächlich damals auch, als ich diese Anfrage gekriegt habe, das zu machen. Und irgendwie hat mich das, diese Beschäftigung mit anderen Songs, mit fremdem Material, quasi das total erfolgreich ist, wo du eigentlich gar nicht, wo auch perfekt die Songs sind. Da geht es nicht darum, dass man irgendwas besser macht oder sowas, um Gottes Willen, das kann man nie anmaßen.
Eigene Version rausfinden.
Genau, und das habe ich zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr gemacht, dass ich war immer so ein bisschen in meiner eigenen
Blase.
Suppe. Genau. Und dann sie da mit fremdem Material zu beschäftigen und zu schauen, was kann man da selber dazugeben, das war ein total schöner Prozess. Genau, und dann haben wir uns 12 Songs ausgesucht.
Welcher ist dein Lieblingssong auf der Platte?
Mein
oder was?
Lieblingssong ist tatsächlich, ich mag den Falco-Song total gerne. Genau.
War da nicht ein Rammstein-Song auch dabei?
Doch, Rammstein-Song war auch dabei, Ohne Dich.
Genau. Ohne Dich, den fand ich am krassesten, glaube ich. Weil der so ganz weit weg war von dem...
Das stimmt, ja.
Original.
Aber das war gerade das Spannende einfach, das, wenn was ganz weit weg ist von dir, von deiner Musik, was kannst du dann da dazugeben oder reingeben in dieses...
Und, und der Helene Fischer fällt mir jetzt auch sofort ein, weil ich habe vor, ich glaube es war Weihnachten oder so, habe ich diese Helene Fischer Show nur angeschaut, weil ich gewusst habe, dass du da auftreten wirst.
Oh, wie schön.
Und ich habe mich da, also erstmal mal vorweg finde ich Helene Fischer ein Phänomen in erster Linie.
Das ist sogar ein Song von ihr.
Bitte?
Das ist sogar ein Song von ihr.
Der heißt ein Phänomen.
Ja, oder irgendwas mit Phänomen.
Ach, sehr gut.
Ja, Wahnsinn.
Ich muss sofort Texte schreiben für Helene Fischer.
Ja, ich glaube, das ist mir auch.
Ich treffe sie total auf den Punkt bei Helene Fischer. Dann, was ich da in der Show, das wusste ich nicht, dass die schon sehr aufmacht quasi ihre Welt und andere Leute mit reinholt, die mir jetzt nicht nur die super Prominenten sind. Ja. Also es wird tatsächlich miteinander in irgendeiner Form musiziert. Und du hast mit ihr einen Song miteinander performt da in dieser Weihnachtssendung. War der von dir?
Nein, es war nicht mein Song. Es war ein Song von der Band Berge. Das ist ein Berliner Duo, die aber mittlerweile spielen die gar nicht mehr zusammen. Genau, aber das war wohl ein Lieblingslied von ihr und sie hätte sich das total gut vorstellen können, mit mir zu singen.
Okay, so und wie? Und ich glaube, der Gunnar hat schon mal für sie mal was geschrieben oder produziert, oder?
Genau,
er kanntet euch.
Also der Gunnar kannte die Helene und lustigerweise hat das Perlentaucher-Album auch was damit zu tun, also das Coveralbum, von dem wir gerade geredet haben. Ihr hat das total gut gefallen, wie das produziert war. Es war total reduziert.
Ja, ja.
Also jetzt auch gar nicht den Sound, den man jetzt der Helene Fischer vielleicht zuschreiben würde, also im Gegenteil. Aber sie fand das einfach total... schön und hat sie den Sound quasi für zwei ihrer Balladen eben auch gewünscht. Und hat der Gunnar mit ihr begonnen zu arbeiten. Und dann, habe ich auch gemerkt, dass sie total der Fan ist von meiner Musik. Also sie hat total viel Lieder erkannt.
Aber schon auch toll, oder?
Ja, es war total toll. Also haben wir auch gedacht, krass, damit rechnest du ja gar nicht. Man weiß ja gar nicht, wer deine Musik alles so hört und so.
Es wäre jetzt genauso, wenn ich erfahren würde, dass Olaf Scholz meine Lieder mag.
Ja, das kommt bei sein.
Das kann, Gott, das muss ich natürlich.
Der muss jetzt nochmal kommen im Podcast.
Aber schon krass. Und dann warst du plötzlich wieder so, also warum ich das Thema jetzt angesprochen habe, ist, weil ich finde, dass du immer so klein, ganz klein wirst in deiner Arbeit, in deiner Karriere und plötzlich macht es wieder so Puff und du bist wieder so mega groß. Also ich meine, das war ja wirklich Millionenpublikum. Ich glaube, das war die beste Quote seit ever irgendwie, diese Show. Klar, Helene Fischer Weihnachtsshow. Und dann verschwindest du aber wieder so in deine kleinen Duo-Auftritte.
Das darf man an niemanden empfehlen. Also jetzt, wo du es sogar sagst. Also wenn du jetzt mein Manager wärst, dann darfst du sagen, hey, spinnst du, du hast dir gleich Platten gemacht.
Ja, genau.
Aber
warum machst du das nicht?
Ja, da ein Saublöd halt.
Das ist einfach nur Blödheit, oder?
Einfach nur. Nein, also.
Das ist eine Blödheit. Da steckt doch ein ganzer kluger Plan dahinter. Den versuche ich die ganze Zeit rauszukitzeln.
Das weiß ich schon, aber den möchte ich jetzt hier auch nicht fordern.
Also du denkst da wahrscheinlich, und das wahrscheinlich ist das sogar richtig, wenn man das lang und erfolgreich machen will, dass man davon leben kann, dann sollte man tunlichst vermeiden, so einen totalen Hype.
Absolut,
du hast halt schon mal einen Hype gehabt und ich glaube, das hat dich verbrannt. Da hast du die Angst vorm Verbrennen, kennst du, oder?
Ja, das ist tatsächlich die Angst vorm Verbrennen. Ich glaube, dass das leicht passiert, wenn du so einen richtigen, mega krassen Hype hast mit uns was sagen, dass du dann auch gefangen bist in dem, dass du immer das machen musst. Verstehst du?
Ja, also ich verstehe das.
Also, weil wenn was so groß wird, pass auf, dann bist du ja nicht mehr allein, dann redst du ja nicht mehr allein mit, was du jetzt da, also nimm mal Helene Fischer, was meinst du, wie viele Leute dass da sind, die sich kümmern, die schauen, die alle Zahlen im Blick haben, was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen, zum Beispiel darfst du jetzt im Interview sagen, ob du Katzen oder Hunde magst.
Klar.
Darfst du aber ab einem gewissen Zeitpunkt hast du dann wahrscheinlich voll die krasse Macht und
Das darfst du dir jetzt mal ganz anders.
Das darf ich mir nicht mehr anmaßen, dass ich jemals aber so erfolgreich werden kann.
Aber das darfst du dir auch gar nicht zutrauen, oder?
Das glaube ich, ist unglaublich stressig.
Ja, ja, also, das magst du nicht.
Das mag ich gar nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also auch wirklich, ich bin mehr als dankbar, dass ich mich nicht verbirgen muss für irgendjemanden. Dass ich meine Musik einfach nur so machen kann, wie es einfach aus mir rauskommt. Dass ich Ideen haben kann und ich kann die verwirklichen, weil wir ein Label zusammen haben, mein Mo und ich. Und wenn ich irgendwie die gespinnetsten Ideen habe, wenn wir es fühlen, dann macht man es einfach.
Also ist es doch das, was du immer wolltest, nämlich dann die Freiheit.
Freiheit, ganz genau. Das ist die Quintessenz wahrscheinlich.
Das ist dann doch das Wichtigste, oder?
Ja, und wenn du aber dein Maßstab eben daran legst, dass du planst, dass du die erfolgreichste oder mächtigste Sängerin der Welt werden möchtest.
Taylor Swift jetzt aktuell.
Ja, sagen wir mal. Keine Ahnung. Also wenn du das Zeug dazu hättest, ich möchte nicht sagen, dass ich es hätte oder sowas, aber wenn du es hättest. Da steckt ja dann so viel dahinter und da bist du ja echt der Gefangene deiner selbst.
Naja, man könnte auch sagen, du bist frei, noch freier, weil du dir alles leisten kannst,
ja,
weil
stimmt,
du einen Jet hast, weil du auf jede Insel fliegen kannst, wo keine Menschen sind, die sagen, Claudia, machst du mal wieder einen lustigen Song?
Ja, stimmt, auch wieder. Habe ich mir auch erst neulich gedacht, jetzt wo Taylor Swift die Platten rausgekommen ist, die hat einfach wahnsinnig viel kreative Ideen und die kann es auch umsetzen. Das ist jetzt bei mir nicht allweil der Fall. Also ich habe jetzt das Holodeck-Album, das war ja so ein bisschen abgespaced, da hätte ich coole Videoideen gehabt und sowas, die Milliarden kosteten. Mhm. Aber das haben wir natürlich nicht umsetzen können. Von dem her.
Ist der Kopf oder die Fantasie bei dir immer noch größer als die Möglichkeiten? Also wüsstest du, wenn man jetzt sagen darf, weil du das gerade sagst mit dem Video, wenn man sagt, hey, pass auf, du hast jetzt ein Mille Budget fürs neue Album. Darfst du es dann?
Krass.
Darfst dich dann das gleich mal so blockieren, dass du sagst?
Jetzt, wo du sagst, darfst du mich erstmal gleich wieder krass unter Druck setzen. Mhm. Das habe ich ja auch gespürt, als ich bei den großen Plattenfirmen und der Vertrag war. Die haben dann total viel Geld für einen. Das Budget ist dann da gelegen und sowas. Das wird ausgegeben quasi für die. Und dann bist du da als kleiner Mensch und sollst das dann mit deiner Person wieder irgendwie reinholen. Und es hängt ja dann auch jede Menge droh. Also es arbeiten dann viel Leute bei dir und so weiter. Also das ist schon eine sehr respektable Aufgabe, die mir tatsächlich jetzt aus dem Stegreif gar nicht zutrauen darf. Wie ist es bei dir?
Ja, ich bin, glaube ich, so ein Mittelding. Mhm. Weil bei mir ist ein Teil davon ist so, wie du es gerade beschrieben hast. Und ein Teil ist nicht so, wahrscheinlich, weil ich es auch nicht mehr will. Mhm. Und auch gar nicht, also ich bin auch oft, sitze auch oft da und denke mir, das ist mir zu groß. Mhm. Oder es ist mir zu viel Verantwortung oder es ist mir zu viel Druck.
Ja.
Aber ich kann irgendwie, glaube ich, also ich glaube, der Unterschied in unser beider, nehmen wir mal dieses Wort Karrieren, ist, dass du sehr jung erfolgreich wurdest und ich sehr spät erfolgreich wurde. Mhm. und ich eine ganz lange Zeit von Misserfolg kenne.
Ja.
Und deswegen bei mir das wahrscheinlich so drin steckt, dass ich deshalb immer noch, manchmal wahrscheinlich deshalb, jetzt zeige ich es euch, Ding. Das, also ich habe wahrscheinlich immer noch oft so, Moment einmal, das mache ich natürlich, das schaffe ich natürlich, weil ihr hättet es ja vor 20 Jahren schon haben können, aber ihr wolltet es ja nicht. Also ganz tief in mir ist das wahrscheinlich immer nur am Machen. So.
Aber es ist dann quasi ein kleiner Antrieb.
Es ist ein Antrieb, der aber sehr viel weniger wird, weil ich merke durchs Älterwerden und durchs Reflektieren, dass diese Außenwirkung sowieso nur ein Teil der ganzen Veranstaltung ist. Also Erfolg bei beliebt sein bedeutet ja immer auch nicht beliebt sein bei anderen.
Oh, ja.
Und es bedeutet Erfolg auch immer Druck. Also es gibt nichts ohne das andere. Deswegen musst du dich irgendwann zurückwerfen auf deine Leidenschaft.
Ja,
weil sonst hast du keine Chance, glaube ich. Ja. Also wenn du nur in dieser äußerlichen Welt von Bestätigung und Ablehnung dich aufhältst, dann wirst du einsam, traurig und dir fällt nichts mehr ein.
Ja, ja eben, ich stelle es mir dann einfach wahnsinnig schwer vor, dann bei dir zu bleiben. Aber wenn so viele Stimmen um dich rum sind, der dir sagt, dies oder jenes war jetzt der beste nächste Schritt oder sowas, damit du deinen Erfolg häutst oder sowas. Weil es geht ja dann immer darum, den Erfolg zu häuten, oder?
Ja, ja, genau. Und das ist eben das, was mich, glaube ich, bei dir immer schon so fasziniert, dass du zur Zeit, wo man noch gar nicht die Persönlichkeit sein kann, wo man sagt, die ist bei sich, das trotzdem warst. Und das finde ich immer, das wundert mich, seit ich dich kenne, dass ich mir denke, wie kann man so sein, dass man so wenig, jetzt sage ich es mal, sowohl materiell, aber auch inhaltlich, so wenig bestechlich irgendwie durchs Leben geht. Das fasziniert mich schon immer bei dir, weil ich mir denke, ich mit 20 oder wenn ich diesen Erfolg gehabt hätte wie du, ich hätte die dicke Hose ausgepackt und das war ab durch die Mitte. Also ich hätte null drüber nachgedacht.
Aber hättest du dann glücklich gemacht, wenn du also
sicher nicht, aber das war mir wurscht gewesen vermutlich.
Ja schon, aber das war dann ganz... Da habe ich jetzt ganz schlimme Szenarien von, es gibt, weiß ich nicht, Roy Black oder sowas, der dann irgendwas gemacht hat im Endeffekt, was er gar nicht machen wollte und dann ein ganz tragisches Ende fand oder so. Und
das hast du immer vor dir gesehen, diese hast du dir gedacht, nein, das auf keinen Fall möchte ich...
Man darf sich nicht so blenden lassen von dem vermeintlichen Erfolg. Wie definierst du den Erfolg? Also,
aber mit 20, Claudia.
Ja.
Da wollen wir doch einfach nur... Die Queen of Rock'n'Roll sei, nicht?
Nein.
Du wolltest es gar nicht sein.
Nein, echt, das glaubt man vielleicht jetzt auch keiner, aber...
Doch, ich glaube, das ist
ja... Es ist wirklich, du
hast es ja bewiesen.
Es ist auch, wenn ich singe, ich weiß nicht, ich bin da so, ich denke da jetzt nicht drüber nach, wir finden die Leute jetzt, dass ich vielleicht ausschaue oder sowas. Ich habe jetzt gestern erst wieder ein Foto gesehen und dachte, wann, in welchem Scheißmoment hast du jetzt abgedruckt? Aber weil mir das da einfach wirklich in dem Moment scheißegal ist, es geht mir nur um die Musik, nur um das. Musik ist sowas Pures, sowas Reines, da ist die Welt in Ordnung. Es ist für mich, ich weiß nicht, jetzt gerade, wo die ganze Welt irgendwie am Spinnen ist, wo du an der Menschheit verzweifelst, dann ist die Musik das Einzige, was mich hält.
Ah, okay, also es geht schon... Das ist auch deine Kraft.
Ja, ist auch meine Kraft.
Es ist deine Energie. Und
das darf ich mir nicht nehmen lassen, nur weil jetzt, schau mal, ich hätte jetzt irgendwas rausbringen können nach dem Helene Fischer-Song, was ich vielleicht jetzt gar nicht bin oder sowas. Und dann ist das, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das ein guter Weg für mich ist.
Ja, aber ich glaube trotzdem, also wenn ich jetzt mal den positiven Gedanken von dem, wie du bist und wie du denkst und wie du fühlst, aufnehme und sage, aber... Je mehr Leute quasi von deiner Energie erfahren, umso mehr kannst du ja auch verändern. Also Positives. Ich finde interessant, dass du immer dazu sagst, dass ich das vielleicht dann gar nicht bin. Also die Möglichkeit, dass es größer wird und du bist es.
Yes.
Die Möglichkeit haben die 25 Jahre.
Schau, das ist das, was ich vielleicht nur lernen muss. Also klar, man holt sich dann da immer ein bisschen Chlor und vielleicht ist das dann, dass sich das, den Gedanken überhaupt zu erlauben oder sowas. Vielleicht ist das was ich noch lernen muss, aber jetzt bin ich dann Zeug.
Naja, und du hast halt einfach, also ich finde, dass du ja ein Gut zugelegt für dein Leben, das ja mindestens Also es gibt Musik, es gibt Geld, es gibt Erfolg, es gibt alles Mögliche und es gibt Familie. Also man, du hast tolle Kinder, du hast eine tolle Familie, du lebst da in diesem wirklich schönen kleinen Häuschen da in dieser verdammt schönen Umgebung, wo ja der Niederbayer in mir immer sagt, das wäre mir ja fast schon eine Spur zu schön. da lebst du und du hast ja zu Hause.
Ja.
Und das ist ja wahrscheinlich, je älter man wird, viel wichtiger, oder?
Das ist total schön. Und mir gibt es auch, dieses Zuhause gibt mir das Gefühl, dass ich in meiner Kunst frei sein kann. Das habe ich nicht, wenn ich jetzt alleine wäre oder einsam wäre, dann müsste ich immer aus diesem Schmerz herausarbeiten.
Na, dann ist ja nur das
dann
Thema.
Ist nur das
du hast
das
nur
Thema.
Ein einziges
genau.
Thema, wenn du.
Und so ist eigentlich ist die Freiheit, steht mir für euch offen.
Jetzt machen wir trotzdem ein paar Gedankenspiele, okay. Würde ich sagen. Und zwar, wenn jetzt, könntest du dir ein Leben ohne Musik machen vorstellen?
Mm-mm.
Gar nicht.
Gar nicht.
Gut, wenn man aber künstlerisch tätig ist und kreativ ist, kann man sich ja auch immer andere Sachen vorstellen. Mm-hmm. So, zum Beispiel, bei mir war es immer relativ beschränkt, weil ich zum Beispiel schöne Häuser schön finde, aber ich weiß, ich kann es nicht einmal aufzeichnen. Mm-hmm. So, hast du irgendwelche Talente, wo du sagst, ja, da kann ich mir vorstellen, da bringe ich meine Kreativität an und nein?
Also ich probiere jetzt eben gerade aktuell ganz was Neues aus und schreibe tatsächlich gerade ein Buch.
Aha.
Das fühlt sich auch noch ganz komisch, oder das überhaupt zum Song, weil ich mein Leben lang jetzt nur Musik gemacht habe und man weiß auch noch überhaupt nicht, ob das gut oder so irgendwas wird. Man hat diese ganzen Zweifel, die ganzen Unsicherheiten, die man so hat, wenn man was startet. Aber es erlaubt mir, mich wieder weiterzuentwickeln, mir was weiteres zu erdenken.
Magst du diesen Moment eigentlich, wo man unsicher ist?
Boah, in dem Moment mag ich ihn überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass er uns voranbringt. Mhm. Also es ist dieser Wachstumsschmerz, wo man, ich liebe das dann auch, wenn der nicht da ist und dann ist alles schön und irgendwie heile Welt, aber ich weiß ganz genau, irgendwann kommt und dann sticht's wieder.
Aha.
Und dann.
Und sitzt du dann da und schreibst allein an dem Buch, schreibst du so dahin oder gibst du dir so eine Struktur und sagst, ich muss jetzt in der Woche schreibe 5 Seiten oder wie machst du
das? Also das Schöne ist, dass ich das jetzt einmal mit meinem Mann gemeinsam mache. Also
wieder gemeinsam?
Ja, wieder gemeinsam. Ich weiß, das kann man sich ja nicht vorstellen. Hat die nicht mal genug von ihrer Mutter. Aber mein Mann ist ein wahnsinnig kreativer Mensch einfach auch und wir harmonieren da wahnsinnig gut und
das heißt, ihr schreibt die Geschichte?
Wir schreiben es eigentlich gemeinsam so ein bisschen, genau, so kann man sagen. Also,
die Geschichte gemeinsam, entwickeln
wir gemeinsam. Ich mag jetzt noch nicht zu früh erzählen
oder
sowas, aber
nicht. Spoiler-Alarm,
es gibt Kapitel, heutzutage. Wo jetzt mein Mo zum Beispiel komplett schreibt, dann gibt es Kapitel, wo ich schreibe.
Aber das
genau,
ist aber cool.
Das ist irgendwie cool, ja, total. Und es bringt uns auch total zusammen. So.
Aber es ist kein Beziehungsratgeber.
Das möchte ich jetzt nicht verraten, aber nein, es ist jetzt, sowas ist es nicht. Nein.
Was liest du eigentlich?
Bist ja, du ich lese schon, also. Es gibt mal Momente, wo ich nicht die Zeit dafür finde. Ich finde, du musst da immer in einem bestimmten Status sein, dass du das alles so aufnehmen kannst. Und manchmal ist man so hibbelig und dann schaffe ich es nicht, ein Buch anzufangen und es dann fertig zu lesen, weil ich dann irgendwie meine Gedanken schweifen ab oder sowas. Also ich muss da immer irgendwie so
ja,
drin
ja,
das, sein.
Also ich kenne es halt, weil ich ja für die Sendung
Du liest
viele
ja immer, genau.
Gäste
das frage ich mir immer, Hannes, wie machst du das? Dass du hast ja jede Woche Sendung und vielleicht alle 2 Wochen hast du jemanden, der was schreibt und dann,
ja.
dann liest du das auch schnell und du weißt dann genau, worum es geht. Wie macht man das?
Ich habe das gelernt, quer zu lesen.
Aha.
Also wirklich, ich kann praktisch so seitlich ein Buch lesen, also von links oben Seite nach rechts unten und mein Auge holt die wichtigsten Informationen. Das kann ich tatsächlich.
Ach,
das habe ich gelernt durch das, dass es sonst einfach nicht möglich ist. Weil was mich genervt hätte, wäre, ich fange jedes Mal, jetzt kommt irgendeine Schauspielerin, die hat was geschrieben oder Autor, und dann fange ich jetzt mal an und dann schaffe ich es nicht und dann erfahre ich ja nie, wie das ausgeht. Und dann sitze ich in der Sendung vor allem und muss so halb informiert rumschwafeln. So. Das finde ich ganz eine schwierige Situation. Und durch das Querlesen kriege ich das, habe ich so einen Überblick über das, um was es da geht.
Mhm.
Und ich schreibe mir dann, wenn was länger in meinem Kopf hängen bleibt oder die Zeilen, wo ich dann länger lese, dann schreibe ich mir das auf und dann merke ich so, das ist das, was mich daran scheinbar interessiert. Mein System
cool.
interessiert, bleibt jetzt da hängen quasi. Und dann lese ich das gerne. Es gibt aber auch wirklich Bücher, die ich auch nicht gelesen habe.
Mhm.
Und es gibt auch welche, die ich ganz gelesen habe. Also jetzt habe ich zuletzt zum Beispiel, also weil es halt so Überraschungen gibt, die krass sind. Zum Beispiel Andrea Petkovic, die ehemalige Tennisspielerin, die hat ein unfassbares Buch geschrieben, das mich so total gecatcht hat. Und dann lese ich es auch ganz. Aber ich lese halt dafür quasi privat gar nicht mehr.
Ach so.
Und das ist, dafür, dass ich gar nicht lese, lese ich ganz schön früh. Aber ich hätte jetzt keine Lust zu sagen, jetzt habe ich Sommerpause und jetzt habe ich keine Sendung und jetzt stöbe ich mal im Bücherregal.
Oh, echt? Nein, das mache ich total gerne.
Ja, aber das habe ich gar nicht mehr. Das habe ich gar nicht mehr.
Okay. Aber gut, aber dadurch erweiterst du, hast deinen Horizont schon sehr erweitert, wenn du einfach Themen liest, die dir jetzt nicht gleich anspringen oder sowas. Und dann ist es natürlich schon auch cool.
Und du bleibst, was für mich total wichtig ist, weil es natürlich in Wahrheit in meinem Kopf die Inspiration am Laufen hält, ist, ich bin immer mit anderer Sprache konfrontiert.
Ja.
So. Okay. Ich habe immer, also wie formuliert jemand anders oder was ist, selbst in Autobiografien, die ja oft so geschrieben werden von Leuten, die dann in Fernsehsendungen gehen und die bewerben. Selbst in Autobiografien erfährst du ja, wie jemand sein Leben erzählt. Also macht er das anekdotisch oder macht er das, was klammert er aus, was erzählt er? Also auch das ist ja schon interessant.
Ja, total.
Ja, was wär's, wenn du jetzt eine Autobiografie schreiben würdest, was wären die drei Kapitel, die du sicher beschreibst?
Die ich sicher beschreibe?
Hawaii?
Ja, mit Sicherheit.
Hawaii ist ein Sehnsuchtsort für dich.
Ja, total. Ich war jetzt schon lange nicht mehr dort, aber das hat für mich so eine Bedeutung, weil als dieses Album Fliegen rausgekommen ist und wirklich jeden Tag totaler Alarm war und ich gar nicht mehr gewusst habe, wer bin ich eigentlich, was soll ich machen? Also es war wirklich... Also der Moment, wo die Journalisten zu meiner Oma heimgekommen sind und meine Oma, die damals, hat dann erzählt, was von mir, so Sachen, die mir total peinlich waren, die ich eigentlich nicht wollte, dass das irgendjemand erfährt oder sowas, so private Sachen. Und dann, da bin ich echt vor dem Kamerateam zusammengebrochen, weinert, weil ich das alles nicht, das habe ich alles nicht begriffen. Irgendwie war da einfach echt nur jung und also konnte damit nicht so wirklich umgehen und
dann gleich die Flucht nach ganz
dann
weit
gleich,
weg.
Ich wollte wirklich so weit weg, wie es geht, war echt so die Vorgabe. Der Gunnar war damals eben nur mein Produzent und mein Freund, aber jetzt, haben jetzt keine Liebesbeziehung noch nicht gehabt. Und dann
seid ihr aber miteinander nach Hawaii.
Und ich weiß, wenn ich das erzähle, dann sagt ihr, das klappt
doch
gar nicht.
Doch, das glaube ich schon. Aber da habt ihr ja dann Zeit gehabt.
Genau, wir haben dann Zeit gehabt und dann habe ich aber gleich den Alltag mit ihm so entdeckt und haben mir gedacht, oh mein Gott, die arme Frau, die den mal gekriegt.
Ehrlich, hast du gedacht? Und
das
stimmt
klingt
auch.
Jetzt voll fies, aber es ging halt um so alltägliche Sachen wie Müll rausbringen oder sowas und so weiter. Aber... ich hab ihn gekriegt. Nein, aber es hat sich so schön gefühlt. Weißt du, dieses ganz normale, alltägliche Leben, dieses, die Makel, die jeden Menschen irgendwie ausmachen und die ihn also liebenswert machen. Und da habe ich so ein Gefühl gekriegt, wie das wäre, mit ihm zusammen zu leben. Und nachdem wir dann von Hawaii wieder daheim waren, habe ich das Gefühl einfach nicht mehr abschütteln können.
Also Buch schreiben, was könnte es noch sein?
Boah. Kann es nur sein. Ja, also das sind jetzt gerade Fragen, mit denen ich mich wirklich selber gerade krass beschäftige und wo ich oft gar nicht weiß.
Da kommt ja wieder dein Wesen dazwischen.
Quere, genau.
Das sagt, du willst es eh nicht, du willst eigentlich eh nur im Moment leben, oder?
Ja, genau.
Aber man hat das Älterwerden, hat man trotzdem diesen Drang, so Pläne
ja,
zu machen,
jetzt,
oder?
Jetzt, man steht jetzt kurz vor dem 40. Geburtstag, irgendwie ist es doch so
du
ein Typ.
Du stehst ich, kurz vor dem 40. Also ich.
Ich wollte jetzt charmant sein.
Ja, vielen Dank. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Gar nicht gut. Nein, und dann überlegt man sich natürlich schon, ist das jetzt das, was man den Rest des Lebens machen möchte? Also ich möchte auch nicht, dass man irgendwie zu langweilig wird oder so. Also das ist schon auch so eine Angst, dass ich jetzt dann so in meinem Sumpf einfach drin bleib und irgendwann, mei, sprühe ich halt nur vor 10 Leute oder sowas. Also das wäre auch ganz, ganz traurig.
Das aber das passiert dir nicht, weil du ja das Bewusstsein hast, ja, jetzt schon. Und dann schreibst du halt jetzt ein Buch und irgendwann schreibst du halt doch einen Beziehungsratgeber und vielleicht schon läuft es wieder 5 Jahre lang.
Dann rufe ich mal an, weil zum Ringelstädter in die Sendung gehen genau. Und dann musst du querlesen.
Dann muss ich querlesen. Nein, deins werde ich lesen. Okay. Bin ja sehr gespannt. Ja, du sagst ja nicht, um was es geht. Natürlich nicht, du warst ja blöd.
Ja.
Zu Bilder, genau, das ist, glaube ich, unser Thema, diese Zeit, die wir jetzt da miteinander verbringen, dass du irgendwie so, dass ich immer so versuche, bei dir rauszufinden, wo so deine Pläne sind und so. Und wenn man, je länger man mit dir redet, umso mehr merkt man, du funktionierst ganz anders.
Ich funktioniere echt ganz anders. Und deswegen triggert mich auch diese Frage so krass. Es hat mir neulich wieder jemand gefragt bei einer Party, ja, was ich jetzt nur für Träume habe oder sowas. Und ich fühle mich da total unter Druck gesetzt, weil man denkt, ich hab erstens mal schon wahnsinnig viel von dem, was man sich erträumt, erreicht. Oder habe das Glück gehabt, dass man das
beschieden ist.
Dass mir dieses Glück auch beschieden ist. Und ich möchte nicht immer nur mehr wollen. Ich möchte auch nicht immer nur mehr. Ich finde, das ist ja genau das, was die Gesellschaft, was unsere Welt so zugrunde macht, dass jeder immer nur mehr möchte. Und dabei wäre weniger die Antwort. Also finde ich, ja.
Ja, das ist aber eine gute Sicht der Dinge natürlich grundsätzlich. Aber es steht halt so im Widerspruch zu dem, wie dieser Beruf eigentlich aufgebaut ist. Ja. Drum, aber habt ihr ja vielleicht deswegen euer eigenes Label, euer kleinen Kosmos euch geschaffen, wo ihr so, sag ich mal, gesund vor euch hin macht und nicht diesem Wachstums Irrsinn ausgesetzt
sind. Ja, weil wir dann in unserem eigenen Rhythmus funktionieren müssen. Also weil Wachstum passiert ja bei uns auf jeden Fall, aber halt nicht durch Druck von außen. Also nicht, weil jetzt die Plattenfirma sagt, jetzt war das oder das angesagt, jetzt schreib's bitte mit dem oder dem. Also meine letzte Verabschiedung mit der Plattenfirma, wo ich gesagt habe, nein, ich bin da nicht mehr richtig, war dann, als ich in irgendein Songwriter-Camp hätte gehe, so hin, wenn man es halt so macht. Und dann, ich meine, dann hörst du die Songs und ich möchte jetzt niemanden irgendwie beleidigen oder so weiter, aber es wird schon Es ist viel gleich. Genau. Und da fällt für mich oft einfach die Seele. Und das ist das, wo ich nicht hin will.
Also, ohne jetzt esoterisch zu werden, aber es ist dann doch Wachstum innen. Mhm. Und nicht
Wachstum im Außen. Innen, genau.
Ja, dann schauen wir doch diesem Pflänzchen weiter zu beim Wachsen, liebe Klautsch. Das war schön, dass du da warst.
Danke, dass du mit mir so tief geredet hast.
Eine schöne Reise. Durch das, was du glaube ich, bist. Und ich hoffe, dass wir es so gemacht haben, dass du dich wieder erkennst.
Total
das
schön.
Das wäre wichtig.
Hat sich total gut angefühlt und das bedeutet, dass es schön war. Danke, Hannes.
Alles Gute.
Wünsche dir.